Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Heute zu Gast Oliver Weigel, Geschäftsführer der internationalen Bauausstellung Metropolregion München. Unsere Themen: Welche IBA-Projekte gibt es? Wie werden sie die Mobilität in Bayern verändern? Und welche Rolle könnte Olympia dabei spielen? Los geht's! Hallo Oliver, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Hallo Christian, die Freude ist ganz meinerseits, weil ich freue mich auch etwas von dem erklären zu können, was wir hier so jeden Tag tun.
Genau, und das, was ihr da tut, das hat mich direkt interessiert, als ich damals zum ersten Mal davon gehört habe. Und zwar macht ihr eine internationale Bauausstellung mit dem Schwerpunkt Mobilität. Klingt ja erstmal wie zwei Widersprüche, einfach von den Wörtern her, aber natürlich zusammengedacht macht es extrem viel Sinn. Und was ich eben besonders reizvoll daran finde, ist, dass sehr großer Raum bespielt werden soll. Dazu noch kommt, dass ihr in München ansässig seid. Das heißt also, da auch sehr viele unterschiedlich gelagerte, ich sag mal, Mobilitätsherausforderungen existieren, die man angehen kann. Bevor wir auf diese einzelnen oder beispielhafte Projekte eingehen und ein bisschen drüber reden, wie ihr arbeitet, erklär doch mal kurz, wie bist du überhaupt zur IBA gekommen und was ist so dein Hintergrund, der dich dafür qualifiziert, so eine wirkliche Mammutaufgabe zu orchestrieren?
Naja, ich sollte vielleicht selbst nicht sagen, was ich glaube, was mich dafür qualifiziert. Das liegt ja an anderen, das zu beurteilen und insbesondere an meinen Kollegen hier im Team und dem, was wir erreichen. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin jetzt seit sehr langer Zeit, man kann ja manchmal gar nicht glauben, wie lange man schon dabei ist, in der Stadtentwicklung tätig. Ich habe im Forschungsinstitut angefangen, kurz danach die Chance erhalten, sicherlich eine der spannendsten Städte in Deutschland für Stadtentwicklung, wenn nicht der spannendsten Stadt, nämlich Leipzig, die Stadtentwicklung aufzubauen, die strategische Planung, wie das hieß, und dort dann auch in dieser Phase der brutalen Transformation, nachdem wir die grundlegenden Strategien entwickelt und in den politischen Raum abgestimmt hatten, dann auch die großen Projekte, die als Bausteine sich in diese Strategien einfügten, auch begleiten zu dürfen. Danach bin ich dann über 16 Jahre im Bundesbauministerium für den Aufbau der nationalen und internationalen Stadtentwicklungspolitik verantwortlich gewesen, die auch bewusst den Fokus hatte, kommunaler zu werden, weil die Kommunen machen nun mal Stadtentwicklung. Deswegen auch ganz am Anfang im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft 2007 die erste Leipzig-Charta. Der Name ist jetzt irgendwie kein Zufall, sondern er orientierte sich tatsächlich an dem, wie man Transformation erfolgreich und kooperativ und gemeinwohlorientiert bewältigt, dieses Dokument europäisch verabschiedet. Und ich war dann in diesem Ministerium über 16 spannende Jahre mit wechselnden Ministern und damit auch mit wechselnden Einstellungen zum Thema. Das, was man zusammenfassend sagen kann, es gab in dieser Zeit in der Art, wie wir Stadtentwicklung machen, nicht weil wir das alleine gemacht hätten, das sind die Stakeholder zusammen, die das entwickeln, weil die Zwänge auch andere geworden sind, eine starke Veränderung in dem Modus. Was ist Stadtentwicklung? Wie gehen wir das an? Wir sind doch deutlich weg von diesem, ich sag mal, obrigkeitsstaatlichen, ich mache einen Bebauungsplan, dann darfst du uns folgen und du darfst dich auch zweimal beschweren, wenn es dich stört. Aber wenn es dich beschwert, dann wägen wir das auch weg.
Ja.
So, und diesen Fortschritt, den wir da erreicht haben, auch zuletzt, das war meine letzte Aufgabe mit dem Aufbau des G7 Urban Development Minister Tracks, das hat sich in der Mobilität irgendwie nicht so abgebildet. Im Mobilitätsbereich, ich sage es mal auch wirklich bewusst, im Verkehrsbereich,
ja,
arbeiten wir im Wesentlichen so, wie wir das auch vor 30 Jahren getan haben.
Ja, ich hatte selbst mal eine Episode gemacht zum Bundesverkehrswegeplan und da merkt man schon, was für ein beharrliches Monster da im Raum steht, um das man echt nur sehr schwer drumherum arbeiten kann. Und die ganzen Thema SCVO kennen wir ja auch, dass da sehr viel strukturelle Starrheit irgendwie noch zu überwinden ist.
Ja, und diese Starrheit entsteht ja nicht, weil die Akteure dort Lust haben, starr zu sein, sondern weil sie natürlich auch ganz anderen Zwängen unterliegen. Einerseits ist das ein Bereich, in dem extrem viel Geld eingesetzt wird. Also bei allen Diskussionen über Finanzknappheit in der Verkehrs- und Infrastrukturplanung und Umsetzung liegt sehr viel Geld. Damit sind auch sehr viele Interessen damit verbunden. Und es ist natürlich im Gegensatz zur Stadtentwicklung, die eine informelle Planung ist, auch eine harte Planung, die eben auch für diejenigen, die es tun, wenn sie sich entsprechend der immer enger werdenden Normenverhalten auch rechtliche Konsequenzen hat. Das bedingt einiges und das hat den Reiz ausgemacht. In einer Region, die über so vielfältige Herausforderungen verfügt, sich mit dem Thema Mobilität zu beschäftigen und zu schauen, ob man nicht auch einen Ansatz erreichen kann, in dem diese extrem wichtige Bereich der Stadt- und Raumentwicklung sich vielleicht stärker in diese kooperativen, gemeinwohlorientierten Formen einfinden lässt und wie weit das gehen kann. Und dafür ist natürlich das Format IBA ziemlich prädestiniert, auch wenn es für unser Thema, da kommen wir sicherlich noch drauf, Christian, dass es für unser Thema nicht unbedingt die geeignete Form ist und wir da schon ein bisschen am Schrauben sind.
Kann ich mir gut vorstellen. Also jetzt nur mal kurz so zu meinem, also zu dem Impact, die so eine IBA haben kann. Ich meine, ich lebe hier in Hamburg. Das heißt, wir hatten das vor ein paar Jahren oder schon vor einigen Jahren und man sieht irgendwie, wie nachhaltig das zumindest einen Stadtteil wirklich verändert hat und wie bis ins Heute sozusagen diese Konsequenzen daraus reinreichen. Also bis hin zu der Verlegung von Bundesstraßen, wo jetzt große Neubaugebiete entstehen und so. Deswegen, man kann da schon viel machen und, glaube ich, sehr nachhaltig gestalten. Das finde ich total interessant. Bevor wir so wirklich in das Doing mal einsteigen, würde ich vielleicht gerne mal anreißen, um so einen Überblick zu kriegen, wie ihr dieses Thema Mobilität und Bauausstellung zusammenbringt. Mal über 3 Projekte oder 4 Projekte, wir waren uns im Vorgespräch nicht ganz einig, wie viel wir schaffen, reden. Und da kannst du vielleicht kurz mal vorstellen, worum es dabei geht. Das erste ist die Donnersberger. Der Name bezieht sich auf eine der bekanntesten Brücken in München. Und ich möchte unbedingt drüber reden, weil da sozusagen das Versprechen ist, dieses reine Verkehrsbauwerk aus den 1930er Jahren 100 Jahre später zu einem lebenswerten Ort umzugestalten. Und wir reden über eine Brücke, die irgendwie eine der meistbefahrenen, glaube ich, der Stadt ist, die über die Hauptbahnstrecke führt. Wie soll das gelingen?
Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückgehen, bevor ich auf die Donnersberger Brücke eingehe, von der ich übrigens gar nicht weiß, ob die aus den 30ern ist. Ich meine, so tief Münchner bin ich dann auch noch nicht.
Ich glaube 1935, habe ich mir angelesen.
Aber wenn du dir die anschaust, dann ist die schon irgendwie, die trägt einen klaren Charakter der 70er. Ich glaube, die wurde auch erweitert. Aber vielleicht noch mal zurück zu dem Instrument IBA noch mal ganz kurz. Du hast Hamburg erwähnt. Bin mal gespannt, ob Uli Hellweg auch zuhört, der mein Kollege sozusagen, der die IBA Hamburg als Geschäftsführer geleitet hat, der erzählte mir, beziehungsweise erzählt es auch in einem Podcast interessanterweise, dass Karl Ganser, der die IBA Emscher Park, wahrscheinlich einer der bekanntesten überhaupt und eine derjenigen, die auch dann auf einmal diesen regionalen Fokus reingebracht hat, dass Karl Ganser ihm gesagt habe, Uli, also Uli Hellweg, du kannst alles machen mit deiner IBA, nur mach auf keinen Fall was mit Mobilität. Mhm. Und als Uli mir das sagte, habe ich gesagt, das ist schön, allerdings werden wir es trotzdem versuchen. Und der Unterschied zwischen unserer IBA und Hamburg, um das mal exemplarisch zu nehmen, sagt sehr viel über das Instrument aus. Hamburg, also eine IBA ist umso besser, sagt man generell, je kleiner der Umgriff ist, in dem sie stattfindet.
Klar.
Hamburg, 34 Quadratkilometer. Je klarer die Aufgabe ist, der Sprung über die Elbe, in einen Stadtteil, der so ziemlich alle Instrumentarien gesehen hat, die das deutsche besondere Städtebaurecht hat, um einen und auch die Sozialplanung, um einen Stadtteil mit Entwicklungsproblemen zu unterstützen. Hm. Und die haben im Prinzip über die Jahre alle nicht den Effekt erzielt, den man wollte. Und dann hat sich der Senat entschieden, wir nehmen Geld in die Hand und die haben richtig Geld in die Hand genommen und wir gehen diese Aufgabe mit einem Format an, das es uns erlaubt zu experimentieren, dass das Experiment als DNS in seiner Grundstruktur eingebaut hat, das Aufmerksamkeit schafft, so viel Aufmerksamkeit, wie man ihm zugesteht, schafft eine IBA auch. Und das ist natürlich anders als bei uns. Wir sind die IBA mit dem größten Umgriff, den es gibt, 26.000 Quadratkilometer. Wir haben 6,2 Millionen Einwohner in dem Umgriff dieser IBA. Und wir haben natürlich einen Raum, der so unterschiedlich strukturiert ist, wie es unterschiedlicher kaum noch geht. Die gesamte Region wächst, ja, aber sie hat natürlich auch demografische Probleme. Und es ist jetzt nicht schwer verständlich, dass es in Augsburg andere Probleme gibt als in Langenbach im Landkreis Freising. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und insofern zunächst mal dazu, diese IBA wird deswegen, ach so, ja, und natürlich ist eine internationale Bauausstellung in Hamburg eine Bauausstellung gewesen. Die hat sehr viele Strukturen auch verändert und zwar auch sehr geschickt verändert. Tolles Projekt meiner Meinung nach, waren auch gute Leute, Jörn Walter, Uli Hellweg und die ganze Truppe, die da gewirkt hat, in einer handlungswilligen und handlungsfähigen Stadt. Bei uns ist es natürlich so, wir werden sehr unterschiedliche Projekte haben und viele von unseren Projekten werden auch nicht gebaut werden. So, jetzt können wir zur Donnersberger Brücke kommen. Egal, wann die jetzt in ihrer heutigen Form gebaut wurde.
Also die steht schon mal.
Die steht. Und die steht. Und das ist, glaube ich, nicht nur eine der verkehrsreichsten Brücken in München. Es ist eine der verkehrsreichsten Brücken, glaube ich, überhaupt in Deutschland. Und sie ist Ausdruck einer Stadtplanung, die ich sag mal, rücksichtslos mit der städtischen Struktur umgeht, was unsere Stadt auch prägt. Wir haben den Mittleren Ring, der auf eine brachiale Art und Weise, gerade hier in der Nähe des Sitzes der IBA in Neuhausen, einen Stadtteil über 2 Kilometer zerschneidet. Man kann den Nachbarn sehen, man kommt nicht rüber. Und die Donnersberger Brücke ist südlich davon der Übergang, der gleichzeitig einen großen räumlichen Umgriff hat. Also die Auffahrrampen, die Abfahrrampen, die Flächen, mit denen man zur S-Bahn kommt. Du hast es ja schon gesagt, es ist eine Bahnüberquerung, nehmen einen wahnsinnigen Raum in Anspruch. Und diese Dinge sind verkehrsgerecht gebaut. Die Brücke muss ersetzt werden. Die Stadt München stellt sich dieser gigantischen Aufgabe auch gerade, auch indem sie in andere Städte schaut, wie nach Mannheim-Ludwigshafen, wo jetzt auch gerade ein großes Umbauprojekt stattfindet. Und die Frage ist, wie kann man dieses sowieso Umbauwerk, das man auch machen muss, wir haben ja nun gerade in Deutschland die Diskussion über einstürzende Brücken, wie kann man das so machen, dass man diese verkehrstechnischen Notwendigkeit mit dem Anspruch an ein lebenswertes Umfeld verbindet? Und wie kann man eigentlich in Prozesse der Genehmigung, der Planung ein anderes Spektrum an Akteuren einbeziehen? Menschen, die normalerweise von solchen Planungen überhaupt nicht, also sie werden davon berührt, aber sie werden da nicht einbezogen. Das heißt, das Besondere an diesem Projekt der Donnersberger Brücke ist nicht die Brücke an und für sich, sondern es ist die Art, wie man versucht, die unterschiedliche Blickwinkel auf diese Brücke zu lenken und auch damit unterschiedliche sektorale Handlungsfelder zusammenzubringen. Weil es ist natürlich logisch, wenn ich eine Brücke unter den Fokus stelle, dass ihre Planung auch im Sinne des Gemeinwohls erfolgen sollte, binde ich mich anders. Und auch die zuständigen Referate, für die Nicht-Bayern bei uns, ich muss mich da auch noch dran gewöhnen, die zuständigen Dezernate in der Stadt, stimmen sich dafür ab. Und auch das ist in der größten Kommunalverwaltung in Deutschland, wie in jeder Verwaltung, auch erstmal etwas, was passieren muss.
Verstehe ich das richtig oder höre ich das so richtig raus? Das sind eigentlich auch alles Prozesse, die ihr jetzt erstmal irgendwie aufbauen müsst. Also das heißt also, diese Arbeit besteht jetzt auch in deutlich mehr, als einfach nur zu gucken, wo können wir schöne Projekte auf dem Reißbrett entwickeln und dann einfach irgendwie versuchen, die zu realisieren, sondern es geht wirklich darum, eigentlich richtig tief in Entscheidungsprozesse, wenn man so will, einzugreifen.
Naja, was eine internationale Bauausstellung ja generell nicht tut, ist, sie steigt ja nicht in die Planungen, also sie übernimmt nicht die Planungen der Kommune. Wir helfen zum Beispiel kleineren Initiativen, wir kommen ja auch gleich noch auf andere Projekte, das Doing zu erlernen. Das braucht die Stadt München eigentlich nicht. Die Stadt München macht dieses Projekt, die Stadt München kooperiert mit uns in der IBA, weil wir das Netzwerk bilden. Darüber reden wir auch nachher. Die Stadt München hat auch ihre eigenen Netzwerke. Wir sind hier in einer der Städte in Deutschland, die sicherlich in diesem Bereich mit am aktivsten ist. Aber was die Stadt München eben darüber tut, sie schafft Aufmerksamkeit für dieses Projekt. Sie signalisiert die Offenheit und sie kriegt über uns, durch die Einbeziehung von uns, einerseits ist es übrigens mal ganz nebenbei gesagt auch ein Vertrauensbeweis in unsere IBA. Wir sind ja noch im Aufbau, in der Startphase und politisch ist es natürlich schon ein Projekt mit absoluter Priorität für die Stadt München im Verkehrsbereich und darüber hinaus. Also wir werden mit der Stadt München gemeinsam die Struktur entwickeln, in der wir einen Prozess der Beteiligung organisieren und auch diesen Planungsprozess begleiten. Die Brücke selbst wird wahrscheinlich erst begonnen, wenn unsere IBA zu Ende ist, oder sie wird auf jeden Fall im Bau sein. Also wir werden keine fertige Donnersberger Brücke sehen. Sie wird vielleicht mit Teilen davon Teil unserer Abschlussausstellung 2034 sein.
Jetzt haben wir fast schon ein bisschen vorgegriffen, aber vielleicht letzter Satz noch dazu. Wie genau wird dann dieser Ort aussehen, wenn er mal fertig ist? Also was sind so die groben Leitlinien, die man jetzt vielleicht schon absehen kann? Also Grünflächenwege, Verkehrswege, Raum, der einzelnen Verkehrsträgern zugewiesen ist?
Also du wirst mit Sicherheit, also ohne dass ich jetzt diesen Planungsprozess und diesen Beteiligungsprozess vorweggreifen kann, also da muss ich auch sagen, ich bin ja nun auch kein Verkehrsplaner, aber wir werden natürlich schon eine Orientierung sehen. Diese Brücke ist ein Stück öffentlicher Raum, wenn auch ein sehr zweckgebundenes Stück öffentlicher Raum. Wir werden eine Brücke sehen, meiner Meinung nach, und wenn nicht alles schief, aber Projekte können auch scheitern, dieses Projekt wird nicht scheitern, wir werden eine Brücke sehen, in dem diese anderen Interessen der Nutzung öffentlichen Raums auch eine Rolle spielen. Wir werden eine Brücke sehen, die anders als die bisherige Brücke keine Restflächen produziert, die als Unorte irgendwo in der Stadt rumliegen. Auch dazu haben wir übrigens ein Projekt der Stadt München, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Und wir werden eine Brücke sehen, in der die Frage der Intermodalität, und das ist natürlich vor allen Dingen auch erstmal ein Verkehrsbauwerk, eine wesentlich größere Rolle spielt als die Frage, ob man, und das ist übrigens auch spannend, an einem Abgang von einer Riesenbrücke, auf der eine Bushaltestelle ist, zu einer S-Bahn, auch noch einen Fahrstuhl einbaut. Hm. Ja, das ist, gibt nämlich Seiten auf dieser Brücke, wo man als Mensch mit Mobilitätseinschränkungen und auch in München alternden Menschen, mal ganz abgesehen von Menschen, die eine körperliche Einschränkung haben, auf der einen Seite kommst du da nicht runter. Aber es wird mehr sein als das. Und es wird meiner Meinung nach, wir sind am Anfang des Prozesses, aber es wird, glaube ich, etwas sein, was ganz massiv auch weit über die Stadt München ausstrahlen wird, wenn es uns gelingt, an dieser Stelle trotz der Zwänge, die einfach gegeben sind und die auch 2034 noch gegeben sein werden, an dieser Stelle etwas zu erreichen, was dann schon auch anders aussieht als die heutige Donnersberger Brücke.
Auf jeden Fall werde ich mit Spannung verfolgen, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Jetzt halten wir uns schon sehr an dieser Brücke auf, deswegen mal ein bisschen aufs Tempo drücken. Nächstes Projekt fand ich interessant, und zwar Transformation im Herzen heißt es. Erstmal ist ein sehr schöner poetischer Name und darüber hinaus ist es auch ein Blick, der, finde ich, oft einfach zu kurz kommt. Also da geht es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, darum eben, sich auch mal die Verkehrsflächen abseits der Metropolen anzugucken und diese Idee von lebenswerten Plätzen, die man ja immer mit Superblocks oder was weiß ich verbindet, so im sehr urbanen Raum, das vielleicht auch mal ein bisschen in Mittelstädten oder kleineren Orten zu denken. Habe ich das richtig verstanden?
Hast du völlig richtig verstanden, wobei da ein Spezifikum dazukommt, das in unserer Region verbreitet ist. Wir haben ja nicht nur Mobilitätsbeziehungen zwischen Kernstadt und Stadträndern, Kernstädten und Stadträndern. Ingolstadt ist ja eigentlich noch relativ gesehen viel krasseres Beispiel als München. Und das pendeln zum Beispiel mehr Leute aus der Stadt München in den Landkreis als umgekehrt. Wir haben ja hier auch noch einen, aufgrund der landschaftlichen Attraktivität unserer Region, auch noch ein wahnsinniges Freizeitverkehrsthema. Und das Ostallgäu, das Oberland werden jedes Wochenende von vielen, auch Münchnern, überfallen und letzten Endes werden ihre Straßenräume, ihre öffentlichen Räume auf die Verkehrsbelastung orientiert, die sie einmal in der Woche, zweimal in der Woche haben. Und den Rest der Woche, das hast du ja auch vorhin in unserem Vorgespräch schon gesagt, siehst du eine Fläche, die den verkehrlichen Anforderungen entspricht, die aber nicht dem Charakter, der ja fast durchgehend extrem schön in Stadt-Innen-Ortsbereiche entspricht. Und die Frage ist, wie kann man diese Räume umgestalten ohne, also langfristig wollen wir natürlich auch an die Normen ran, aber was kann man im Rahmen der bestehenden Normen tun, um diese Gestaltung menschlicher zu gestalten, das ist jetzt doppelt gestalten, und vor allen Dingen auch den Charakter des öffentlichen Raums, und der öffentliche Raum ist das, was uns allen gehört, so anzulegen, dass die Menschen, die dort leben, auch was davon haben und nicht nur die Leute, die durchfahren. So, das haben wir natürlich auch in vielen anderen Orten in kleinerem Umfang, aber bei den Orten, die nach Süden von München ausliegen, die nach Süden von Augsburg ausliegen, ist es vollkommen extrem.
Vielleicht springen wir einmal direkt zum nächsten. Hängt jetzt nicht direkt damit zusammen, aber du hast es eben schon gesagt, also es gibt irrsinnig viel Pendelverkehr, auch beruflichen Pendelverkehr, und ein Projekt, wo du meintest, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, nennt sich ebenfalls ein hübscher Name, finde ich, Kleine Grüne Bahnhöfe, so hast du es zumindest eben genannt. Worum geht es dabei?
Also Kleine Grüne Bahnhöfe, das Projekt, das bei uns eingereicht wurde, ist der Kleine Grüne Bahnhof in Kaufbeuren. Es gibt ja in der Bahn, muss ich wirklich sagen, einen wahnsinnigen Wechsel auch in der Einstellung zu Themen gegenüber der Zeit, wo ich selbst noch kommunal gearbeitet habe. Es gibt eine Struktur, die heißt DB InfraGo, die sich eben mit Bahnhöfen, mit den kleineren, ich glaube aber auch mit den größeren beschäftigt, auch mit Bahnhofsumfeldern. Kaufbeuren ist ein Bahnhof, der deswegen sehr spannend ist, weil er im Bestand umgestaltet wird und dabei gewissen Normen einerseits finanziell, aber auch vor allen Dingen, was die Nachhaltigkeit und die Offenheit des neuen Bahnhofsgebäudes für die umgebende Stadt betrifft. Das ist eine bauliche Maßnahme, die für sich genommen jetzt nicht diesen Anspruch einer IBA Next Practice erfüllt, weil es einfach nur Best Practice ist. Und das ist bei der IBA auch schon ganz gut. Aber dieses Projekt hat einen Aspekt, der für uns ganz wichtig ist, diesen Skalierungseffekt. Das Programm Kleine Grüne Bahnhöfe der Deutschen Bahn beinhaltet auch, also der DB InfraGo beinhaltet auch, die Umgestaltung von Haltepunkten im ländlichen Raum, zum Beispiel in Zorneding, Und die kennen wir alle, ob wir jetzt in der S-Bahn München, Leipzig oder Berlin oder Hamburg fahren. Dieser klassische Bahnhof, der ja aus einer Plattform besteht und einem kaputten Fahrkartenautomaten mit Solarpanel. Das machen die dort anders. Das sind, wenn man sich Zorneding anschaut, eine Holzkonstruktion, die einerseits mal vernünftige Sanitäranlagen bietet, haben wir in Deutschland ja eh nicht, einen Ort, in dem man, meistens sind es Verkaufsflächen, in dem man etwas kaufen kann, eine Mitte, vielleicht auch in den ländlichen Räumen und dann eben den klassischen Bahnbereich. Diese Dinge sind von einem Superteam extrem intelligent gestaltet, auch kostengünstig. Und wenn die Bahn diese drei kleinen grünen Bahnhöfe in unserer Region, ich weiß nicht, wie es außerhalb der Metropolregion München aussieht, eben weiter ins Land bringt, dann erfüllen die eben auch die Funktion einer Mitte in diesen ländlichen Räumen. Und sie können natürlich auch vielleicht als Knotenpunkte im Pendelnetz gelten. Vielleicht hat man ja in so einem kleinen grünen Bahnhof dann auch eine Non-Profit-Variante oder eine kommunale Variante wie eine Kita. Und dann kann man im Prinzip Dinge verbinden. Also das ist ein klassisches Projekt. Das Projekt für sich genommen in Kaufbeuren ist richtig gut. Und die Perspektive für unsere IWA und für unsere große Region, und darüber haben wir ja gesprochen, wir müssen ja ein Netz auch in der Region aufbauen, nicht nur zwischen den Akteuren, ist natürlich, dass diese Bahnhöfe dann auch ein Potenzial haben, im Raum Veränderungen zum Besseren zu bringen.
Finde ich ja tatsächlich, also ein Gedanke, den du so ein bisschen angerissen hast, den ich auch interessant fand, weil der sich durch mehrere dieser jetzt im ersten Zuge vorgestellten Projekte findet, ist ja, dass es auch schon so eine soziale Komponente dabei geht. Also da gibt, du hast selbst gesagt, es soll so ein Hub werden, wo eben dann Dinge stattfinden, wo man dann eben, und wenn es sowas ist wie auf die Toilette gehen, das kann ja auch schon mal, ich sag mal, öffentliche Mobilität einer sehr großen Personengruppe dann erschließen, weil sie halt vorher, aus welchen Gründen auch immer, Züge nicht nutzen, weil sie halt vielleicht häufig aufs Klo müssen als jüngere Menschen, sagen wir mal so. Und dass es eben auch andere Projekte gab, wo ihr sagt, okay, wir müssen irgendwie ja Mobilitätshubs schaffen und die aufwerten. Also das ist jetzt auch kein neuer, kein einzigartiger Gedanke, aber was ich spannend daran finde und also wäre jetzt meine These, ist das auch so ein bisschen die Hoffnung, die ihr damit verfolgt, dass ihr dann so Blaupausen schafft, um dann wirklich mal eine Idee draus zu machen, die dann eben nicht nur an zwei Orten mal ausprobiert wird, sondern dass dann so ein Verkehrsverbund sagt, okay, ab Fahrgast Volumen XY rüsten wir jetzt diese Haltestellen auf zu solchen Hubs, um einfach am Ende ein neues Netzwerk von Mobilität einfach ausrollen zu können über diese Region.
Also was kann eine IBA für ein Projekt bewirken? Das ist ja immer die Frage vorneweg. Ne? Sie erzeugt Aufmerksamkeit, wenn sie es richtig macht, und sie erzeugt Akzeptanz. Akzeptanz auch bei denen, die unter Umständen, nicht unter Umständen, die Entscheidung zu treffen haben, wie Finanzmittel eingesetzt werden. Das wäre jetzt ein Beispiel der kleinen grünen Bahnhöfe, sicherlich auch konzernintern in der Deutschen Bahn. Wir alle wissen, dass die Deutsche Bahn genug Baustellen hat, im wahrsten Sinn des Wortes physisch auf ihren Strecken und ansonsten. Dass das aber etwas ist, wo die Deutsche Bahn eben auch einen sehr positiven Beitrag leisten kann. Und ich meine ganz ehrlich, wir alle, die wir mit der Bahn fahren, wissen, dass das mit dem Zugverkehr nicht so schön ist. Aber ansonsten, das habe ich eben schon gesagt, hat die Bahn sich schon auch ganz massiv gedreht und denkt in Richtungen, die auch passen. So. Das andere ist, dass man eben auch in den Verkehrsverbünden, das hast du angesprochen, das auch sagen kann, wobei die Finanzierung gerade jetzt an Bahnstrecken natürlich bei der Bahn liegt. Aber wenn ich mir hier die MVG anschaue, also die Münchner Verkehrsgesellschaft, für den MVV gilt das zum Teil auch, die macht auch massive Veränderungen in ihren Haltestellen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Tausend das sind. Also die Bus-, Tram- und U-Bahn-Haltestellen hier in München. Und das ist immer das Best Practice, zeigt, wie es funktioniert. Und am besten ist es natürlich, das ist ein alter Hut in der Stadtentwicklung, am besten ist es, wenn jemand, der in meinen Schuhen steht an anderer Stelle, der aber die ähnliche Zwänge hat, mir zeigt oder mir zeigen kann, wie etwas geht. Das ist dieses Peer-to-Peer-Lernen ist ja auch eine wichtige Funktion unserer IBA. Also von daher ganz klar das Skalieren, gute Ergebnisse erzielen oder, das gehört auch dazu, auch mal aus gescheiterten Projekten lernen und Konsequenzen ziehen. Das klassische Handwerkszeug jedes Stadtentwicklers, das ist eben auch in unserer IBA der Fall. Und wie gesagt, diese IBA muss etwas anders funktionieren als eine IBA. Ich gehe mal ganz extrem in die Waisenhofsiedlung. Ja. Da waren es ein paar Häuser, ich sage das gar nicht abwertend, ja. Oder Hamburg, da war es eben ein kleiner Umgriff mit einem kleinen Mission Statement. Das haben wir halt in der Form nicht.
Ja, tatsächlich, ein letztes Projekt, das ich gerne nur kurz anreißen würde, weil ich das interessant fand, war, wie weit das dann tatsächlich weg ist von dem, was man unter Bau versteht. Also, dass ihr ja sogar mit Stadtland Mobil ein Projekt mit bei euch im Fokus habt, das ja eigentlich aus einer App besteht am Ende, beziehungsweise daraus halt Leute zu begeistern, eine neuartige digitale Mobilitätslösung zu nutzen. Wie ist euer Blick darauf, dass ihr sagt, nee, das ist auf jeden Fall ein IBA-Thema und das ist jetzt etwas, was dazugehört zu dem, was wir hier machen wollen?
Ja, das Projekt geht schon etwas weiter als die App, weil die Grundlage für dieses Projekt ist ja, dass man Carsharing-Lösungen auch auf dem Land nutzen kann. Und wir alle wissen, dass die Sharing-Lösungen, Fahrradsharing zum Beispiel, oftmals da aufhören, wo die Bevölkerungsdichte den lukrativen Betrieb nicht mehr erlaubt. So. Und das ist natürlich noch viel extremer bei autobezogenen Lösungen. Und das ist natürlich noch viel extremer, wenn ich da aufs Land rausgehe. Also das eine in diesem Projekt ist das Übertragen dieses Gedankens in ländliche Strukturen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, haben wir jetzt auf die Zeit nicht drüber zu sprechen. Aber es gibt nicht nur einen Weg, das zu tun. Das andere ist eben die Verknüpfung mit On-Demand-Lösungen, also eine Art von Multimodalität, die du im Moment auf dem Land ganz häufig nicht hast. Und ein Aspekt, der jetzt aber dann auch in meinen Augen da auch noch eine ganz große Rolle spielt, insbesondere wenn man in die sehr dünn besiedelten ländlichen Räume geht, ist auch die Frage, wie man den technologischen Wandel im Bereich autonomen Fahrens noch mit diesen Dingen verbindet, insbesondere mit dem On-Demand-Verkehr. Da haben wir auch verschiedene Projekte, zum Beispiel im Ostallgäu, wo ich morgen auch bin. Und das ist schon ein Thema, das sehr, sehr spannend ist, weil unsere Region, und das vergisst man oft, wir heißen Metropolregion München, das ist oftmals, werden wir deswegen mit München gleichgesetzt, unsere Region ist vor allen Dingen ländlich geprägt. Und sie ist nicht nur ländlich geprägt, sie wächst zwar in allen Teilen, das habe ich vorhin schon gesagt, aber sie ist natürlich dem demografischen Wandel genauso unterworfen wie alle anderen. Übrigens auch einer der Punkte, die mich bei der Mobilitätsplanung, Verkehrsplanung immer wieder irritiert haben. Seit meinem Abitur reden wir über den demografischen Wandel und das ist wirklich lange her.
Ja.
Aber wir haben es irgendwie nicht drauf eingestellt. Ja? Und das ist so ein Punkt.
Das ist wohl wahr. Und genau da müssen wir ja hoffen, dass das irgendwie mit den ganzen selbstfahrenden Shuttles und so funktioniert. Aber jetzt lass uns mal diese Projektebene verlassen. Und wir haben jetzt schon ein bisschen im Gespräch, klang es immer schon an, wie ihr arbeitet, wie ihr genau arbeitet. Aber vielleicht kannst du einmal strukturiert so da durchführen, was jetzt wirklich eigentlich genau eure Aufgabe ist und was du vor allen Dingen auch, du hast es ja eingangs selbst gesagt, das, was ihr da macht, alle raten ab, nee, das passt eigentlich nicht zu Mobilität. Wir machen trotzdem Mobilität. Was sind da so die Bretter, die ihr zu bohren habt und wie wollt ihr das machen?
Also zunächst mal kann man feststellen, dass der Wille zur Transformation und Transformation anzunehmen und als Chance zu begreifen, sehr viel größer ist, als das gemeinhin sich medial niederschlägt. Also wenn man das medial sieht, sind alle Leute nur gegen alles. Meine Erfahrung aus der Stadtentwicklung ist, wenn man mit Leuten spricht und sie auf die Dinge anspricht, die in ihrem Umfeld passieren, haben sie A, sowohl eine Wahrnehmung von dem, was da passiert und B, auch Ideen, wie man damit umgeht. Was nicht so gut bekannt ist, ist, dass man mit der Sache nicht alleine ist. Und da hilft auch kein Internet und nix. Und das ist eine Aufgabe der IBA, den diese Transformationswillen und diese Transformationsaktivitäten sichtbar zu machen. Deswegen haben wir sehr früh in der Phase, ich war hier da noch nicht in Geschäftsführer in der IBA, ich bin im Oktober letzten Jahres, also im Oktober vorletzten Jahres inzwischen gekommen. Und kurz vorher wurde bereits ein Projektaufruf gemacht, wo die Kollegen mir sagten, ja, sie rechnen mit 50 Projekten. Ich habe auch gesagt, das sind mehr. Und es waren auch mehr. Es waren 120 aus dieser Region. Inzwischen sind es 150. Also Projekte, die in ganz unterschiedlicher Art und Weise, einige haben es beleuchtet, eben sich mit der Frage beschäftigen, wie kann man die Dinge umgestalten. Also das ist eine wichtige Aufgabe der IBA, diese Dinge sichtbar zu machen, dann die Akteure auch zu vernetzen. Dafür haben wir Formate entwickelt. Das ist jetzt nicht übertrieben originell. Das machen alle anderen IBAs ganz genauso. Und das ist auch richtig so, dass man die Formate der Vernetzung entwickelt, um aus diesen unterschiedlichen Ansätzen strategische Richtungen rauszuarbeiten, die dann auch tatsächlich wirksam werden können. Und auch, das ist keine ganz leichte Aufgabe, diese Ideen in eine Richtung zu kanalisieren, dass sie in den bestehenden Systemen auch funktionieren können. Damit rauben wir auch einigen Leuten Illusionen und es gibt auch Widerstand. Aber wir müssen halt auch gucken, dass wir Dinge verändern. Das ist das Ziel jedes Stadt- und Raumplaners, Dinge zu verändern und zwar zum Besseren. So, deswegen haben wir Formate der Vernetzung, unseren Tag der IBA, letzten Dezember, 2. Dezember war das und der erste war am 10. Dezember 24, wo wir zwischen 500 und 600 Teilnehmenden hatten. Das ist also schon eine sehr gute Resonanz dafür, dass wir damit am Anfang stehen. Wir haben Sonderformate, in denen wir themenbezogen vernetzen. Also ich würde mal sagen, an der Stelle sind wir relativ stark. Unsere andere Aufgabe ist natürlich, diese Projekte anzusehen und zu schauen, wo das Innovationspotenzial liegt. Und natürlich werden wir keine 150 IBA-Projekte haben. Also ist unsere Aufgabe, für die, die sich in Wettbewerbsverfahren auskennen, wir sind praktisch die Vorjury, die Projekte bewertet. Und wir haben hat mich viel Zeit gekostet und viel Abstimmung. Wir haben ein sehr, sehr hochrangiges, gutes Kuratorium. Und dieses Kuratorium geht mit uns in die Projektarbeit. Wir bewerten die Projekte, wir stellen sie vor, dann werden die bewertet und dann treffen wir eine Auswahl. In der jetzigen Zeit sind wir in der Phase seit 2. Dezember, dass wir Projektkandidaten haben. Das ist die zweite Stufe. Und jetzt arbeiten wir mit diesen Projektkandidaten dahin, dass sie möglichst auch IBA-Projekte werden können. Es gibt unterschiedlichste Themen. Wir müssen Finanzierungen finden, denn wir haben anders als Hamburg kein eigenes Geld. Das müssen wir mal sehen. Das ist in Hamburg natürlich leichter. Der Freistaat Bayern muss natürlich sehen, dass er unterschiedliche Regionen hat, die er auch gleich zu behandeln hat. Müssen wir gucken, wie weit wir da kommen. Aber wir haben da auch eine gute Kooperationsbereitschaft. Es gibt aber auch Projekte, die brauchen im Prinzip nur das Wissen im Doing. Oder wir bringen diese Projekte, was ich vorhin gesagt habe, mit Peers zusammen, die sowas an anderer Stelle schon mal gemacht haben. Oder zumindest Komponenten schon gemacht haben. Also unsere Arbeit ist die Weiterentwicklung der Projekte, die Begleitung der Projekte, das Suchen von Finanzierungsquellen und das Vernetzen und das Gute zu tun und darüber auch zu reden. Und dafür haben wir auch Formate, haben wir heute auch gerade wieder länger darüber gesprochen, wie wir diese Richtung unserer IBA noch stärken können. Wir sind ja noch im Aufbau.
Ja, klar, also ist mir auch völlig bewusst, dass vieles noch am Anfang ist und insbesondere man ja erstmal diese Projekte identifizieren muss, bevor man eine richtige Diskussion darüber in Gang setzen kann. Also und vor allen Dingen dann ja auch die Öffentlichkeit mit einbeziehen. Ich nehme mal an, die 600 Leute, die bei dieser Veranstaltung waren, das ist dann vorrangig auch Fachpublikum noch bei euch oder greift ihr jetzt schon tatsächlich auch so weit aus, dass ihr versucht, Bevölkerung vor Ort zu integrieren?
Also aus München kamen auch schon sehr viele Leute, die kein Fachpublikum sind, sondern ich sage es mal interessierte Öffentlichkeit. Wenn wir jetzt in die Räume gehen, in denen wir auch noch nicht so stark aktiv sind. Natürlich verteilen sich auch die 150 Projekte in dieser Riesenregion vollkommen ungleich. Es ist jetzt nicht schwer nachzuvollziehen, dass Ingolstadt, Augsburg und München da gewisse Schwerpunkte bilden, einfach weil da mehr Leute wohnen. Aber auch ansonsten, auch bei gleich besiedelten Bereichen ist es unterschiedlich. Aber wir haben generell außerhalb der Städte eher ein Fachpublikum, aber nicht nur. Und wir haben aus den Städten ein gemischtes Publikum. Unser Ziel ist es natürlich, relevante Fachakteure einzubinden, auch die Politik. Alles, was wir tun, ist auch Politik. Und jeder, der sich das nicht vor Augen führt und der nicht so denkt, dass die Menschen, die uns politisch unterstützen wollen, auch Argumente finden für das, was sie in ihren Gremien durchsetzen wollen, der macht dann bei der IBA auch einen Fehler. Aber wir wollen die Politik, die Fachöffentlichkeit haben, aber wir wollen auf jeden Fall auch in die breitere Öffentlichkeit gehen, weil das sind die Menschen, die von den Entscheidungen, die im Verkehrsbereich getroffen werden, eben betroffen sind und die damit leben müssen.
Ja, beziehungsweise ich würde ja immer noch weitergehen, wenn ich darüber nachdenke. Also man muss ja eigentlich die Menschen dazu bringen, dass sie auch Forderungen stellen. Also dass sie was wollen, dass sie dann im Grunde auch sagen so, ja, wir wollen genauso einen Mobilitätshub bei uns auch haben, wie der jetzt irgendwie drei Gemeinden weiter gerade gebaut wurde oder so.
Letzten Endes sind die meisten zivilgesellschaftlichen Projekte, die bei uns eingereicht wurden oder von Initiativen, das sind Forderungen. Ne? Also das ist eine Forderung. Entweder wir haben eine Idee, wie wir was verändern können. Auch da stimmt natürlich nicht alles. Ja, ich kann nicht jedem, also es gibt, wissen wir ja nun auch, ne? Also Initiativen, die Dinge durchsetzen wollen, sind halt auch Pressure Groups. Die sind nicht nur altruistisch unterwegs. Ne? Aber die meisten, muss man sagen, die wir haben, sind Projekte, die tatsächlich eine Forderung nach Veränderung darstellen. Und so wollen wir die auch kommunizieren.
Jetzt greife ich genau dieses Wort mal auf, kommunizieren, wie ihr das kommunizieren wollt, weil es ist ja deutlich geworden, ihr habt erstmal eine Riesenfläche, die ihr bespielt, die ist an sich schon mal sehr heterogen, dann ist auch die Art und Weise, oder ist die Art der Projekte, die da am Ende ausgewählt werden, auch ziemlich heterogen. Das ist ja eben, du hast vorhin selbst gesagt, Weißenhofsiedlung. Ich meine, früher war das einfach, da hat man dann eben 2, 3 Mustersiedlungen gebaut und dann sind alle hingepilgert, haben sich das angeschaut und das war toll. Aber wie sieht denn so eine Ausstellung eigentlich am Ende aus, wenn du sagst, die Bandbreite geht halt von, ja, irgendwie Konzepten von Fahrzeugen, die rumfahren, bis hin zu einer Brücke, die vielleicht noch gar nicht fertig ist. Also wie stellt man das dann aus? Also was ist dann sozusagen, wo wird das Band durchgeschnitten, dass man sagt, okay, und hier könnt ihr jetzt gucken?
Band ist das richtige Stichwort dafür. Also genau, wir müssen unsere IBA muss ja diesen Raum erschließen. Zur Ausstellung komme ich gleich. Und deswegen denken wir natürlich in Bändern. Ich meine, Infrastrukturlinien sind zunächst mal Bänder und der Bau eines, greife jetzt mal ein Beispiel, eines Fernradweges ist kein IBA-Projekt. Ja? Aber dieser Fernradweg kann natürlich IBA-Projekte verbinden. Er kann praktisch in dieser Struktur ein Verbindungselement sein, so wie er ja auch angelegt ist. Eine Bahnstrecke kann das auch sein. Und wahrscheinlich ist es so, dass unsere IBA-Ausstellung, da werden wir 2029, wenn die Zwischenausstellung ist, mehr drüber wissen, aber wir werden unsere IBA-Ausstellung, wird nicht aussehen wie die Ausstellung, die ich 2020 mit meinem Team im Flughafen Tempelhof machen durfte, die 50 Projekte in der Haupthalle des Flughafens gezeigt hat aus ganz Europa, sondern es wird etwas sein, wo Menschen sich in diesem Raum auch bewegen. Aber wir werden eine zentrale Ausstellung haben, in der wir diese Projekte dokumentieren. Und vielleicht ist das Ergebnis, wenn man sich dann die IBA 2034 anschauen will, eine gute Ausstellung in einem zentralen Ort. Davon leben IBAs ja auch oft. Energiebunker in Wilhelmsburg oder Zeche Zollverein in Essen. Das sind so die ikonischen Ausdrücke dieser IBA, die die Themen gar nicht mal so richtig abbilden, aber die einfach dastehen. So was werden wir möglicherweise am Schluss auch haben, weil vielleicht ist ein Teil unserer Ausstellung eben auch ein Nahverkehrsticket für Oberbayern. Ja, also das kann ja auch sein.
Oh Gott,
ne?
Wir haben doch schon das Deutschland-Ticket.
Bitte dann nimmt man eben das Deutschland-Ticket. Also, wir hatten übrigens auch beim Bund schon die Überlegung, als so eine Inflation an IBAs kam, zu sagen, vielleicht sollte man in ganz Deutschland jedes Jahr 3 große Projekte fördern vom Bund. Warum das dann so nicht gekommen ist und was aus dem Geld geworden ist, das wir damals geholt haben, sage ich jetzt nicht. Aber vielleicht soll man 3 große Projekte fördern, unabhängig vom lokalen, regionalen Proports und sagen, wenn jemand in 10 Jahren kommt aus den USA, wir wussten damals nicht, in welchem Zustand die USA heute sind, aber gut, dann sagt man ihm, das hier ist die Landkarte, die Karte von Deutschland und hier ist ein ICE-Ticket und du fährst jetzt mal die Strecken ab. Und das müssen wir bei uns natürlich auch machen, weil wir sind von der Fläche her größer als sehr viele Bundesländer.
Ja, ich würde gern langsam zum Ende kommen. Du hast eben gerade so ein bisschen die Tür schon geöffnet in die Vergangenheit. Und genau darüber würde ich auch mal sprechen, weil ich gesehen hatte, dass du eben mit dem Thema Olympia-Bewerbung in der Vergangenheit eben auch beruflich schon intensiv zu tun hattest. Im kurzen Vorgespräch hattest du auch erwähnt, es gab da mal einen aus Hamburg, die dich sehr beeindruckt hat. Wir müssen jetzt gar nicht konkret darüber sprechen. So viel Lokalpatriotismus will ich hier gar nicht reinbringen. Aber ich würde gerne darüber sprechen, wo du sagen würdest, okay, da habe ich jetzt Dinge gelernt, die jetzt helfen werden, vielleicht auch hier diese Prozesse, die wir anstoßen wollen, zu beschleunigen. Oder auch ganz konkret, ich meine, es läuft gerade in München eine Olympia-Bewerbung, in Hamburg mal gucken, aber die zumindest medial gilt ja die aus München. Gut, ich bin Abonnent der Süddeutschen, vielleicht sind die biased, aber die sehen die zumindest als sehr, sehr chancenreich. Wie sehr könnte euch das auch helfen, wenn da ein Zuschlag kommt oder zumindest die Zeichen sich verdichten, dass München die Stadt ist, die ins Rennen geht für Deutschland?
Ja, also ich sag mal vielleicht ganz kurz noch zu der Vorgeschichte. Also ich habe mir in der Stadtentwicklung in Leipzig lagen am Schluss die Großprojekte auch in der Steuerung und ich habe dann den Olympia-Planungsstab der Stadt Leipzig aufgebaut und geleitet. Und wir waren ja genau in der Phase am Anfang, in der jetzt die deutschen Bewerberstädte sind. Ob ich gut finde, dass man Städte wie die gegeneinander antreten lässt, das lasse ich mal hier dahingestellt sein. Das hätte man sich vielleicht besser verkniffen, aber es geht jetzt darum, im nationalen Wettbewerb erstmal zu bestehen. Und den hat Leipzig damals bestanden. Wir sind dann gegen London ausgeschieden. Kann passieren. Die Erfahrung, die ich mitnehme, ist, eine Olympia-Bewerbung muss sich aus den zentralen Themen der Stadtentwicklung ableiten. Also eine Olympia-Bewerbung, die nur Sportaspekte berücksichtigt, zielt natürlich auch auf den Breitensport, Trainingsstättenkonzept. Das wirkt in die Breite, ganz klar, gar kein Thema. Aber sie deckt halt nicht die Breite der Stadtentwicklung ab. Und Olympia ist, und das sieht man in dieser Stadt ja nun besonders gut, ein Katalysator für die Stadtentwicklung. Und übrigens interessanterweise, in einer Stadt, die wirklich damals schon in einer stürmischen Aufwärtsbewegung war, wie Leipzig, war Olympia allein die Bewerbung und das Olympia-Sofortprogramm auch schon ein Katalysator. Also das ist ein Asset. Die Erfahrung, die ich mitnehme, ist, es gibt aus einem Questionnaire, so heißt das Dokument, mit dem das IOC die Kandidaten, beziehungsweise die heißen ja erstmal Applicant Cities, auffordert, das Bitbook zu entwickeln, gibt es 3, war damals schon so, ist heute noch extremer so, 3 zentrale Themen. Das sind die Venues, die Sportstätten. Da ist München gut aufgestellt, arbeitet mit ein paar temporären Sportstätten. Muss man sehen, wie das IOC, falls München deutscher Bewerber wird, das sieht. Die wollen eigentlich keine temporären Stätten, muss man schauen. Es ist die Accommodation, also das Olympische Dorf, aber auch die Unterbringung für die circa 6 Millionen Gäste dieser Spiele. Und das Dritte ist der, früher hieß es Olympischer Transport, da ging es im Wesentlichen darum, die Funktionäre schnell zu den Stadien und in ihre schönen Hotels zu bringen. Aber heute ist es natürlich gerade bei einer Bewerbung, die in München ja auch einen erheblichen Teil der Gesellschafterstruktur unserer IBA abdeckt, die also in die Fläche geht, da ist das sehr entscheidend. Und da ist natürlich eine IBA, die sich mit dem Thema Mobilität beschäftigt, sofern die Stadt München das dann möchte. Wir werden ja nicht nur von der Stadt München getragen, wir werden ja von den anderen Gesellschaftern getragen, ist natürlich etwas, was zeigen kann, dass wir uns einerseits schon bevor die Stadt München sich um diese um die Olympischen Spiele 36, 40, 44 beworben hat, dass wir da vorher uns schon Gedanken darüber gemacht haben, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Konzepte, die wir haben, und das muss man auch sagen, es gibt zwei Budgetstränge, den OGOG-Budget, das ist der Durchführungsetat, der ist immer positiv. Non-OGOG sind die Investitionen. Und in diesem Investitionsbereich kann man natürlich auf einmal Dinge bewegen, die ansonsten, und da war die letzte Hamburger Bewerbung, nicht die, gegen die wir gewonnen haben, sondern die von 2018 war das, glaube ich, oder für 2020, war super, einfach diese Olympia-Bewerbung als Katalysator zu nutzen und diese sowieso Investitionen zu komprimieren auf Themen, die wichtig sind. Und das ist in dieser Stadt natürlich ganz klar auch die Mobilität. Und deswegen glaube ich schon, dass die Verbindung von IBA und Olympiabewerbung die Olympiabewerbung weiterbringt und uns hilft sie auch. Und mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Olympiabewerbung ist eine Droge, das vergisst man nicht. Ja? Das ist die schönste Form des Arbeitens, auch wenn es sicherlich Argumente dagegen gibt. Aber man muss es halt auch dann, wenn man das macht, muss man den Nutzen auch draus ziehen. Da bin ich mir aber auch ganz sicher, mit den Akteuren, die wir hier haben, das sind ja die Menschen, die hier Politik machen, sind alle, das kann ich jetzt mal sagen, als sozusagen zugereister, extrem handlungs- und umsetzungsorientiert. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass das auch passieren wird.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also sei es mit oder ohne Olympia-Pille, die man noch zusätzlich geschluckt hat. Weil ich glaube eben, dass es in Deutschland auf jeden Fall ja nicht nur Städte, sondern eben auch größere Räume braucht, die Mobilität einfach progressiv denken müssen und dass da eben auch entschlossener gehandelt wird und vor allen Dingen gerne eben auch mit dem Anspruch zu sagen, ja, wenn dann irgendjemand mal von außerhalb kommt, dann sagt er nicht nur, ja, habt ihr schön aufgeholt, sondern das ist ja wirklich wegweisend, was ihr hier macht, können wir uns vielleicht was abgucken. In diesem Sinne, Oliver, wünsche ich euch viel, viel Erfolg mit dem, was ihr macht, auch wenn es noch eine ganze Zeit hin ist, bis man dann wirklich sich die Sachen angucken oder mit dem Oberbayern-Ticket oder mit dem Deutschland-Ticket erfahren kann. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne, gerne wieder.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.